Arnold van Dellar. Schnitt. Die ganze Geschichte der Chirurgie erzählt in 28 Operationen. Chirurgen gehören heute zu den angesehensten Medizinern. Ihre Kunst, den richtigen Schnitt zu machen, kann wahre Wunder vollbringen und entscheidet über Leben und Tod der Patienten. Dabei sind Chirurgen vor allem eins: Handwerker. Der Begriff Chirurgie leitet sich von den griechischen Wörtern Chairos, Hand, und Ergon, Werk, ab. Und dieses Handwerk machte im Laufe der Geschichte einen großen Wandel durch. Von den ersten Wundärzten der Antike bis zur heutigen Hightech-Chirurgie war es ein langer und steiniger Weg. Im Mittelalter etwa zählten Chirurgen zur selben Gilde wie Haarschneider und ihr Handwerk war eine ziemlich blutige, unsaubere Angelegenheit, die eher auf dem Prinzip Versuch und Irrtum als auf medizinischem Wissen beruhte. Amputationen wurden ohne Betäubung und Desinfektion durchgeführt und viele Patienten starben unter dem Messer oder infolge nicht sauber ausgeführter Operationen. Auch in der frühen Neuzeit war die Chirurgie noch eine recht abenteuerliche Disziplin. Hier hatte neben den Basisbehandlungen des Chirurgen, wie die Versorgung von Wunden und Knochenbrüchen oder die Behandlung von eitrigen Geschwüren, eine fragwürdige Methode Hochkonjunktur, der Aderlass. Dieser basierte auf dem Aberglauben, dass ein Ungleichgewicht der körperlichen Säfte Grund für die Krankheit sei, weshalb einer der Säfte, nämlich das Blut, abgeführt werden müsse. Im 19. Jahrhundert wurde die Chirurgie dann zunehmend humaner. Die Narkose wurde eingeführt und man erkannte, wie wichtig die Hygiene für einen gelungenen Eingriff und das Überleben des Patienten war. An die Stelle des Aderlasses traten moderne Methoden wie die Endoskopie, mit dem Chirurgen nun innere Organe untersuchen konnten, ohne den Patienten komplett aufzuschneiden. Damit gelang es ihnen zunehmend mehr Menschenleben durch ihre Eingriffe zu retten. In der folgenden Auswahl der wichtigsten Operationen, die Chirurg Arnold van Dellar zusammengetragen hat, verraten wir dir ein paar kuriose Details aus der Geschichte der Chirurgie. Link Nummer 1. Leistenbrüche und Beschneidungen führen die OP-Statistik an. Schauen wir uns zunächst an, was am häufigsten auf den Tischen der Chirurgen landet. In westlichen Krankenhäusern ist der Leistenbruch heute der Operationsgrund Nummer 1. Wie kommt es dazu? In unserem unteren Bauchraum befinden sich drei Muskelschichten, die quer übereinander liegen. Sie bilden einen kleinen Kanal, den Leistenkanal. Wenn die Leiste bricht, hält der Kanal dem Druck der Eingeweide aus dem Bauchraum nicht mehr stand. Salopp gesagt, flutscht dann einiges Gedärm einfach hindurch und landet direkt unter der Haut in einer Art Beutel. Zunächst ist das gar nicht besonders schmerzhaft, trotzdem sollte schnellstmöglich operiert werden. Denn wenn der Beutelinhalt abgeklemmt wird und abstirbt, wird es gefährlich. Bei Männern ist der Leistenkanal übrigens weiter und dadurch empfindlicher. Deshalb haben auch 25% aller Männer, aber nur 3% aller Frauen einmal in ihrem Leben einen Leistenbruch. Im Jahr 1887 führte Dr. Thomas Morton erfolgreich die erste Leistenbruch-OP durch und nahm der Verletzung, die unbehandelt tödlich verläuft, auf diese Weise ihren Schrecken. Heute ist die OP selbstverständlich ein absoluter Routineeingriff. Im Prinzip wird nur der Bauchinhalt zurückgeschoben und der durchbrochene Kanal mit einem kleinen Netz, dem sogenannten Mesh, verstärkt. Im Normalfall geht die OP ambulant vonstatten und die Patienten können schon wenige Stunden nach dem Eingriff wieder nach Hause gehen. Neben dem Leistenbruch gehört die Beschneidung zu den häufigsten OPs. Dabei wird die Vorhaut des Penis entfernt. Die Beschneidung wurde vor langer Zeit im Mittleren Osten zum Standard. Und zwar aus ganz praktischen Erwägungen. Die Wüstenbewohner trugen damals keine Unterwäsche unter ihren langen Gewändern und die Sandkörnchen konnten in den feinen Hautfalten des Genitalbereichs schnell zu einer Entzündung führen. Heute ist die Beschneidung jedoch vor allem eine religiöse Angelegenheit, die entsprechend kontrovers diskutiert wird. Denn aus medizinischer Sicht ist sie heute in der Regel unnötig. Selbst bei einer Vorhautverengung, der Phimose, reicht es zumeist, einen kleinen Schnitt zu machen. Auf diese Weise wird die Vorhaut erweitert und muss nicht vollständig entfernt werden. Dennoch läuft schätzungsweise jeder dritte Mann ohne Vorhaut über die Erdkugel. Würde man alle jährlich abgetrennten Vorhäute zusammenrechnen, würden immerhin mehrere hunderttausende Kilo dabei zusammenkommen. Die beiden häufigsten OPs werden also eindeutig häufiger an Männern durchgeführt. Doch im nächsten Blink müssen auch die Frauen unters Messer. Blink Nummer 2. Das Entfernen von Krampfadern und entzündeten Wurmfortsätzen des Blinddarms gehören heute zu den Standardeingriffen von Chirurgen. Nach Möglichkeit gilt, alles, was dem Körper Ärger macht, muss raus. Und besonders häufig trifft das zum einen auf den Blinddarm, zum anderen auf Krampfadern zu. Mehr als 8% der Männer und fast 7% der Frauen haben in ihrem Leben eine Appendizitis, also eine Blinddarmentzündung. Wobei sich dabei streng genommen nicht der Blinddarm selbst entzündet, sondern der direkt daran anschließende Wurmfortsatz. Der ist immerhin 1 Zentimeter dick und 10 Zentimeter lang und dient für den Darminhalt, der Name Blinddarm deutet es bereits an, als eine Art Sackgasse. Besonders gefährlich kann es werden, wenn die relativ dünnen Wände des entzündeten Fortsatzes reißen und wortwörtlich durchbrechen. Denn dann gelangt der Darminhalt dahin, wo er nichts zu suchen hat, nämlich in den Bauchraum, und kann dort eine Peritonitis, also eine Bauchfellentzündung, auslösen. Die Symptome sind immer gleich: Bauchschmerzen, Fieber, Appetitlosigkeit und vor allem Bewegungsschmerz. Sollte es so weit gekommen sein, muss so schnell wie möglich operiert werden. Raus mit dem Wurmfortsatz und dann alles wieder ordentlich zunähen. Zum Glück dauert diese Routine-OP nur wenige Minuten. Kommen wir zu den ungeliebten Krampfadern, die nicht nur unschön aussehen, sondern auch gefährlich sind. Krampfadern, die man medizinisch korrekt als Varizen bezeichnet, haben wir unseren Vorfahren zu verdanken, die den aufrechten Gang entwickelt haben. Die Venen in unseren Beinen sind nämlich mit Klappen versehen, die dafür sorgen, dass das Blut nicht durch die Schwerkraft zurück in die Füße fällt. Das Blut kann so nur in eine Richtung fließen, nämlich immer zurück zum Herzen. Die oberste dieser Klappen befindet sich allerdings in der Höhe der Hüfte. Warum so tief? Nun, früher, als unsere Vorfahren noch auf 4 Beinen gingen, befand sich das Herz auf der gleichen Höhe. Heute lastet auf dieser Klappe hingegen ein enormer Druck, dem sie manchmal eben nicht standhält. Dann plumpst das Blut einfach weiter nach unten zur nächsten Klappe, staut sich dort und bildet eine Krampfader. Wenn diese nicht entfernt wird, kann sie sich langfristig zu einem Ödem, einer offenen Stelle oder Venenentzündung oder einer Thrombose entwickeln. Daher sollte man Krampfadern lieber gleich entfernen lassen. Auch das geht heute relativ schnell. Das berüchtigte und sehr schmerzhafte Adernziehen weicht zunehmend einer Technik, bei der die Krampfadern von innen mit einem Laser verödet werden. Die betroffene Vene stirbt dann ab und die Blutversorgung wird von anderen, tiefer liegenden Venen übernommen. Gegen Krampfadern helfen vor allem die üblichen Verdächtigen: gesunde Ernährung und ausreichend Bewegung. Sie machen es übrigens auch weniger wahrscheinlich, dass du dich den beiden OPs im nächsten Blink unterziehen musst. Blink Nummer 3. Viele Patienten werden wegen Übergewicht und Schlaganfällen operiert. Krankhaftes Übergewicht, auch Adipositas genannt, ist heute die Zivilisationskrankheit Nummer 1 und sie steht mit anderen ernsten Erkrankungen wie Herzinfarkten oder Schlaganfällen in direktem Zusammenhang. Wenn der Adipositas nicht durch Ernährungs- oder Bewegungsmaßnahmen oder andere Therapieformen beizukommen ist, findet oft eine chirurgische Intervention statt. Operationen gegen Übergewicht sind schon seit der Antike belegt. Schuld am Auftreten von Adipositas-Fällen war der dekadente Lebensstil der alten Römer mit ihren regelrechten Fressgelagen. So war es gar nicht ungewöhnlich, dass reiche Familien einen Sklaven hielten, der ihnen nach den Delfinfleischfrikadellen den Gaumen mit einer Feder kitzelte, damit auch die Pfauenzungenpastete noch in den Magen passte. Eine belegte Geschichte für einen Fall operativer Fettentfernung ist die von Lucius Apronius Caesianus, einem kleinen beleibten Mann, dessen Vater unbedingt wollte, dass er ein stahlharter Soldat würde. Er schickte seinen Sohn kurzerhand unters Messer und schnippschnapp wurde dem zukünftigen Soldaten ein großer Teil des Bauchfetts entfernt. Jahrhunderte später, nämlich 1982, wurde das weniger brachiale Fettabsaugen entwickelt, durch das heute überschüssiges Bauchfett auch ohne große Einschnitte entfernt werden kann. Auch die Möglichkeit einer Magenverkleinerung, die heute zur Option steht, um starkes Übergewicht zu reduzieren, hatten die hungrigen Römer noch nicht. Die Reduzierung starken Übergewichts ist übrigens medizinisch notwendig. Wer übergewichtig ist, belastet seinen Kreislauf und riskiert, einen Schlaganfall zu erleiden. Allein in Deutschland sind davon jedes Jahr 270.000 Menschen betroffen. Grund genug, sich das Phänomen etwas genauer anzuschauen, denn tatsächlich gibt es zwei unterschiedliche Arten des Schlaganfalls. Es gibt einmal den Hirnschlag, bei dem ein Blutgefäß im Gehirn verstopft. Man spricht hier auch von Embolie. Bei einer Hirnblutung hingegen wird ein Blutgefäß beschädigt, sodass Blut in das Hirngewebe sickert. Beides äußert sich in Ausfallerscheinungen wie Lähmungen oder Problemen mit der Sprache. Sobald sich diese Symptome zeigen, sollte man also so schnell wie möglich den Notarzt rufen oder ins Krankenhaus fahren. Dort entscheiden die Chirurgen dann, wie vorgegangen wird. In schweren Fällen muss der Schädel geöffnet werden, um den Druck auf das Gehirn zu verringern. Eine OP, die schon vielen Patienten das Leben gerettet hat, aber leider auch oft schwere Behinderungen zur Folge hat. In leichteren Fällen reicht es hingegen, das verstopfte Blutgefäß zu öffnen und es mit einem Stent, einem kleinen Röhrchen aus Metall oder Kunststoff, zu stabilisieren. Nachdem du nun die häufigsten OPs kennengelernt hast, sehen wir uns ein paar berühmte Persönlichkeiten an, die auf dem OP-Tisch gelandet sind oder die sich strikt geweigert haben, dies zu tun. Blink Nummer 4. Präsident John F. Kennedy und Papst Johannes Paul II. Wurden nach Schussverletzungen notoperiert. Wie du dir bestimmt lebhaft vorstellen kannst, mangelt es in einer Notaufnahme nicht an Dramatik und großen Gefühlen. Auch für Chirurgen ist es natürlich sehr belastend, unter größtem Druck um das Leben eines schwer erkrankten oder verletzten Patienten zu kämpfen. Oft genug gewinnen die Ärzte diesen Kampf, aber leider eben nicht immer. Präsident John F. Kennedy zum Beispiel überlebte das Attentat auf ihn trotz einer unverzüglichen Notoperation nicht. Als er am 22. November 1963 in Dallas, Texas angeschossen wurde, verlor er sofort das Bewusstsein. Trotzdem war Kennedy noch am Leben, als er rund 8 Minuten später in die Notaufnahme eingeliefert wurde. Aus einer kleinen Wunde am Hals sickerte Blut. Zudem hatte er offenbar Schwierigkeiten zu atmen und auch sein Puls war schon sehr niedrig. Die Ärzte schlossen ihn so schnell wie möglich über einen Schlauch an ein Beatmungsgerät an. Da die Beatmung aber aufgrund der Wunde unter seinem Adamsapfel nicht funktionierte, machte der Chirurg genau an der Einschussstelle zusätzlich einen Luftröhrenschnitt. Gleichzeitig wurde dem Schwerverletzten an beiden Seiten eine Thoraxdrainage gelegt, eine Vorrichtung, die es erlaubt, Blut oder Luft aus dem Brustraum abzupumpen. An den Armen wurden außerdem Zugänge für Bluttransfusionen gelegt. Kennedy bekam frisches Blut und eine Minerallösung. Am Kopfende versuchte gleichzeitig ein weiterer Arzt, eine große Wunde zu stillen. Doch alles vergeblich. Das Herz des Präsidenten hörte auf zu schlagen. 22 Minuten nach seiner Einlieferung brachen die Ärzte die Reanimation ab und erklärten Kennedy für tot. Papst Johannes Paul II. Hingegen überlebte ein Attentat dank der Arbeit von italienischen Chirurgen. Der Papst wurde am 31. Mai 1981 bei der Fahrt über den Petersplatz angeschossen und in den Bauch getroffen. Als die Ärzte den Bauch aufschnitten, fanden sie den Bauchraum voller Blut und Darminhalt. Der Papst erhielt Bluttransfusionen, während die Ärzte seine Därme nach Löchern absuchten, von denen sie nicht weniger als 5 fanden. Diese klemmten sie ab, reinigten den Bauchraum und nähten anschließend die verletzten Stellen der Därme. Als die Blutungen nicht nachließen, wurde kurzerhand der OP-Tisch gekippt, sodass der Papst nun auf dem Kopf stand. Dabei konnte das letzte entscheidende Loch im Kreuzbein gefunden und verarztet werden. Der Papst hatte Glück. Es entwickelte sich keine Infektion und Johannes Paul II. Erholte sich schnell. Kennedy und der Papst hatten keine Wahl. Sie wurden in höchster Not ins nächste Krankenhaus gebracht und dort behandelt. Andere Berühmtheiten hatten dagegen etwas mehr Zeit, um ihr Leben zu retten, und wussten sie dennoch nicht richtig zu nutzen. Blink Nummer 5. Kaiserin Sissi und der Entfesselungskünstler Harry Houdini gingen zu spät zum Arzt. Ob aus Unwissenheit oder aufgrund falscher Prioritäten, immer wieder gehen Menschen auch dann nicht zum Arzt, wenn sie es eigentlich dringend tun sollten. In diesem Blink stellen wir dir zwei prominente Fälle vor. Da wäre zunächst die traurige Geschichte von Sissi, der Kaiserin von Österreich-Ungarn, die scheinbar wie aus heiterem Himmel auf einem Ausflugsdampfer starb. Aber der Reihe nach. Am 10. September 1898 wurde Sissi in Genf von einem jungen Mann auf offener Straße angegriffen. Täter und Opfer gingen zu Boden, dann rannte der Mann plötzlich weg. Auch Sissi stand wieder auf, klopfte sich den Staub von den Kleidern und trieb nur ihre Hofdame zur Eile an, um das Schiff zu erreichen. Niemand hatte mitbekommen, dass der Mann ihr eine Feile zwischen die Rippen in den Herzbeutel gerammt hatte und die Kaiserin unter ihrem Korsett innerlich langsam verblutete. Als das Schiff abgelegt hatte, wurde die Kaiserin ohnmächtig. Die Hofdame entfernte das Korsett, entdeckte die Wunde und Sissi erwachte wieder. Das Schiff machte sich sofort auf den Rückweg, doch es war schon zu spät. Die Kaiserin starb noch auf dem Weg zum Arzt. Wie konnte das passieren? Schuld an Sissis Entscheidung, die Wunde unbehandelt zu lassen, war vor allem die damalige Damenmode. Das Korsett verhinderte anfänglich, dass viel Blut nach außen trat und damit die Verletzung überhaupt entdeckt wurde. Dazu kam, dass Sissi wohl aufgrund des großen Schocks und der festen Schnürung die tödliche Wunde selbst überhaupt nicht gespürt hatte. Etwas anders lag der Fall bei Harry Houdini. Der Entfesselungskünstler verspürte aufgrund einer akuten Blinddarmentzündung sehr wohl Schmerzen im Bauch, weigerte sich jedoch, sich operieren zu lassen. Houdini war in den 1920er Jahren ein großer Star in den USA. Er war fast unentwegt auf Tournee und seine Shows waren jeden Abend ausverkauft. Eines Tages fühlte Houdini sich unwohl und telegrafierte nach Detroit, wo er am Abend auftreten wollte, dass er vor der Show einen Arzt konsultieren wollte. Er kam jedoch recht spät an und wollte lieber pünktlich mit der Show beginnen, als sich untersuchen zu lassen. Trotz heftiger Bauchschmerzen und hohem Fieber gab der Künstler auf der Bühne alles. Nach der Vorstellung diagnostizierte der Arzt eine weit fortgeschrittene Bauchfellentzündung. Der gesamte Bauchraum war komplett vereitert. Am 31. Oktober 1926, 3 Tage nach der Operation, verstarb Houdini. Er hatte die falschen Prioritäten gesetzt. Harry Houdini ließ sich zu spät untersuchen, sodass ihm nicht mehr zu helfen war. Wieder andere verzichteten trotz rechtzeitiger Untersuchungen freiwillig auf eine lebensrettende Operation. Dafür hatten sie sehr unterschiedliche Gründe, wie uns die Fälle von Bob Marley und Albert Einstein im nächsten Blink zeigen. Blink Nummer 6. Bob Marley und Albert Einstein entschieden sich bewusst gegen eine lebensrettende OP. Bob Marley und Albert Einstein. Der eine berühmt für seine Songs über Freiheit, Frieden und Liebe, der andere eher für seine Relativitätstheorie, erlagen jeweils Krankheiten, die man durchaus behandeln und auch hätte heilen können. Dennoch verzichteten beide auf eine OP. Bei Bob Marley war es die Religion. Der König des Reggae hatte einen bösartigen Tumor unter seinem Zehennagel, der frühzeitig entdeckt wurde. Eine Entfernung des Zehs hätte seine Chancen deutlich erhöht, den Krebs zu überleben. Doch Marleys Glaube, der Rastafarismus, verbot ihm eine Amputation. Stattdessen entschied er sich für eine Kur, die zum größten Teil aus Fasten, Marihuana-Konsum und Kräutersalben bestand. Als der Krebs sich dennoch weiter ausbreitete, verbrachte er seine letzten Monate bei einem Heilkünstler in Deutschland, der ihm versprach, den Krebs mit Hilfe obskurer oder sagen wir vorsichtiger, nicht schulmedizinischer Methoden heilen zu können. "Everything is gonna be all right", sang Marley, aber das traf hier leider nicht zu. Als ihm klar wurde, dass er sterben würde, schrieb er den bekannten Redemption Song, auf Deutsch Erlösung. Er begab sich auf den Rückweg nach Jamaika, um in seiner Heimat zu sterben, schaffte es jedoch nur bis nach Florida. Auch Einstein entschied sich gegen eine OP, wenn auch aus ganz anderen Gründen. Schon länger hatte der berühmte Physiker Probleme mit der Aorta, der großen Körperschlagader. Er war bereits zuvor operiert worden, weil er ein Aneurysma an der Aorta entwickelt hatte, eine Art Ballon an einer Stelle, an der die Wand der dicken Ader nicht fest genug war. Der Chirurg hatte die Aorta damals mit Zellophan umwickelt, das die Wand der Aorta stärkte und auch dazu führte, dass diese stabilisierendes Narbengewebe bildete. Anschließend wurde es vom Körper abgebaut. 7 Jahre später litt Einstein erneut unter starken Schmerzen im Bauch. Wieder wurde ihm eine Operation nahegelegt. Zu diesem Zeitpunkt war Einstein aber schon 76 Jahre alt und litt zunehmend unter seinem schlechten Gesundheitszustand. Der Physiker empfand es als unwürdig, das Leben künstlich aufrechtzuerhalten. Er fühlte, dass seine Zeit gekommen war und starb, ohne operiert zu werden, kurze Zeit später an inneren Blutungen. Kennedy, Papst Johannes Paul II. Oder Einstein sind natürlich sehr prominente Krankenfälle auf dem OP-Tisch. Sie sind aber längst nicht die einzigen Spezialpatienten, die den Chirurgen in die Hände fallen. Im nächsten Blink heißt es daher nochmals Emergency. Vorhang auf für eine der außergewöhnlichsten OPs der jüngsten Geschichte. Blink Nummer 7. Im Zoo von Amsterdam wurde ein Zitteraal mit einem Tumor operiert. Es gibt OPs, die jeder Chirurg schon x-fach durchgeführt hat und fast wie im Schlaf beherrscht. Und natürlich gibt es auch Operationen, die weniger häufig vorkommen. Doch einen Tumor an einem Zitteraal haben wohl die allerwenigsten jemals operiert. Im Zoo von Amsterdam ist aber genau diese spektakuläre Operation von dem Chirurgen Marno Wolters im Jahr 2013 durchgeführt worden, und zwar an einem stattlichen Exemplar von 1,5 Metern Länge. Ein Zitteraal auf dem OP-Tisch klingt nicht nur kurios, sondern verlangte dem Chirurgen und seinen Assistenten tatsächlich einiges ab. Denn Fische leben im Wasser und sind aufgrund ihrer schlüpfrig-feuchten Körper nicht so einfach zu handhaben. Für die OP bedeutete das ganz besondere Vorkehrungen. Der Aal wurde daher an einem Tisch mit eingebautem Wasserbecken operiert, wo er dem Chirurgen nicht aus den Fingern gleiten konnte. Ein Gemisch aus Luft, Wasser und Betäubungsmitteln wurde dem Tier in den Mund geleitet, um es am Leben, aber entsprechend ruhig zu halten. Das nächste Problem war die Sache mit der Elektrizität. Zitterale können lebensgefährliche Stromstöße aussenden, vor allem wenn sie sich in Gefahr befinden. Der OP-Tisch war daher aus PVC und die Ärzte trugen isolierende Schutzhandschuhe. Die beiden Pfleger, die den riesigen Aal aus dem Aquarium holten, waren sogar in dicke Ganzkörperanzüge aus Gummi verpackt. Der Bauch des Fisches wurde kurz geöffnet, um eine Probe des Tumors zu entnehmen und diese genauer zu untersuchen. Zwischenzeitlich wurde der Fisch in ein kleines Aquarium entlassen, bewegte sich nach einer Stunde jedoch immer weniger. Plötzlich löste er einen starken elektrischen Impuls aus und starb danach. Wolters führte eine Autopsie durch, die ergab, dass der Fisch schon überall Metastasen aufwies. Trotz der aufwendigen Operation kam für den stattlichen Aal zu diesem Zeitpunkt jede Hilfe zu spät. Ob das Messer nun an einen Menschen oder einen Zitteraal angelegt wird, OPs verlangen einiges an Geschicklichkeit und auch Mut. So auch zwei besonders eindrückliche Eingriffe aus der Geschichte der Chirurgie, die wir im nächsten Blink darstellen. Falls du eher zart beseitet bist, solltest du diesen letzten Blink lieber mit Vorsicht genießen oder überspringen. Blink Nummer 8. Mittelalterliche Beinamputationen und eigenhändig durchgeführte Blasensteinentfernungen gehören zu den unangenehmsten überlieferten OPs. Der Schauplatz einer Operation im 17. Jahrhundert glich mitnichten dem sterilen, weißgekachelten OP-Saal, wie wir ihn heute kennen. Es wird geschrien, es stinkt, überall liegt Dreck und Erbrochenes herum. Kein Wunder also, dass die Chirurgen lange Zeit lieber mit einem schwarzen Kittel operierten als mit einem weißen. Und die meisten durchgeführten OPs waren sowohl für Patienten als auch die Operierenden ein buchstäblich einschneidendes Erlebnis und nichts für schwache Nerven. Vor allem, wenn beide ein und dieselbe Person waren. Der holländische Schmied Jan de Dood etwa führte im Jahr 1651 an sich selbst eine Lithotomie durch, also eine Blasensteinentfernung. Blasen oder Harnsteine sind Rückstände in der Blase, die, haben sie erst die richtige Größe erlangt, äußerst schmerzhaft sind. Im Amsterdam des 17. Jahrhunderts war es kalt, die hygienischen Bedingungen waren katastrophal und viele Menschen litten unter Blasensteinen. Sie zu entfernen war damals eine ziemlich schmerzhafte Prozedur. Der Patient legte sich ohne Betäubung auf den Rücken und ein Chirurg machte einen tiefen Schnitt vom Anus bis zu den Hoden, woraufhin der Patient den Stein dann herauspressen musste. De Dood hatte bereits zwei dieser OPs hinter sich, doch nie war es gelungen, den Stein zu entfernen. Also legte er das Messer kurzerhand selbst an. Er schickte seine Frau unter einem Vorwand zum Fischmarkt, legte sich auf einen Tisch und schnitt unter fürchterlichsten Schmerzen wie wild zwischen seinen Beinen herum. Nach dem dritten Schnitt gelang es ihm tatsächlich, den Stein, der immerhin so groß wie ein Hühnerei war, herauszupressen. Wie durch ein Wunder verheilte die Wunde gut und der Holländer lebte noch lange Zeit bei bester Gesundheit. Ein nicht weniger brutales Beispiel früherer OPs sind die bis in die Neuzeit häufig durchgeführten Beinamputationen. Komplizierte und offene Brüche, wie sie Soldaten in Gefechten oft erlitten, führten damals fast immer zu einer sogenannten Gangrän, bei der das Bein langsam abfaulte und der Patient schließlich starb. Um das zu verhindern, musste das entsprechende Körperteil möglichst schnell amputiert werden. Dazu schnitt der Arzt Muskeln und Sehnen bis auf den Oberschenkelknochen durch, ohne Betäubung, versteht sich. Für den Knochen selbst wurde dann zur Säge gegriffen und ritsche-ratsche wurde das Bein abgeschnitten. Danach wurden die Muskeln eine Handbreit über dem Ende des Knochens abgeschabt, damit genügend überlappende Haut blieb, um den Beinstumpf unten zu verschließen. Wenn es nach dem Zunähen noch blutete, wurde mit dem Brenneisen nachgearbeitet. Immerhin war der Patient zu diesem Zeitpunkt längst ohnmächtig. Diese schmerzhafte OP blieb bis zur Erfindung der Narkose im 19. Jahrhundert niemandem mit komplizierten Knochenbrüchen erspart. Den Rekord für die meisten Beinamputationen in der kürzesten Zeit hält übrigens der französische Militärarzt Dominique Jean Larrey. Während einer Schlacht in Spanien im Jahre 1794 amputierte er innerhalb von 4 Tagen ganze 700 Beine. Lieber Blinkist-Leser, der du bis hierhin durchgehalten hast, es sei dir versichert, sowohl für Blasensteine als auch für komplizierte Beinbrüche gibt es heute deutlich angenehmere Behandlungsmethoden. Danke, dass du dir die Blinks zum Buch Schnitt von Arnold van der Laar angehört hast. Die Kernaussage dieses Buches ist: Die Geschichte der Chirurgie ist voll von Menschen, die durch ein paar Handgriffe von lebensgefährlichen Verletzungen geheilt werden konnten, aber auch von solchen, die zu spät auf dem Chirurgentisch landeten oder bei denen der Eingriff misslang. Während die Chirurgie früher ein recht drastisches und gesundheitlich höchst riskantes Handwerk darstellte, operieren die Ärzte heutzutage mit großer Routine und modernster Technik. Dank der Entwicklung der Medizin sind viele chirurgische Eingriffe, an denen Menschen früher starben, heute nur noch ein kurzer, schmerzloser Schnitt, den die Patienten kaum noch spüren. Wie haben wir abgeschnitten? Wir hoffen, wir konnten dir aufschlussreiche Einblicke in die Welt der Medizin geben und haben die richtige Auswahl an Geschichten aus dem Buch getroffen. Vielleicht hast du ja Lust bekommen, dich ausführlicher mit dem Thema zu beschäftigen und die restlichen Operationen nachzulesen. Wir freuen uns auf Feedback und Anregungen. Schreib an remember@blinkist.com mit Schnitt als Betreff.